I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wenn die Pictures euer Trommelfell zum Wackeln bringen, dann ist Nachholspielzeit. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Hallo Jungs.
Hallo.
Folge Hallo. 91. Also auf die Jahreszahlen umgemünzt, kommen wir allmählich in den Bereich, wo wir als kleine Stöpken Fußball bewusst so ein bisschen mehr wahrgenommen haben als noch so, weiß ich nicht, Folge 74.
Ja, oder? Und in den, vor allem in den, im Folgenbereich, dann sind wir jetzt auch bald dreistellig.
Ja, stimmt, ja. Der Song übrigens von den Pictures Roll Up, kann man sich mal anhören und dabei dann immer an Mario, Olli und mich denken.
Das ist ganz schlimm. Ich habe das auf einer, also es ist schön, aber auch schlimm. Ich habe das auf einer Spotify-Playlist drauf und immer wenn das Lied anfängt, das
willst
ist
du
so
anfangen
ein,
zu reden.
Ja,
ne?
Das ist so ein, so ein, habe ich so ein Vietnam-Flashback. Ja. Da bin ich irgendwie so voll und will irgendwie Mario sagen, und dich ja begrüßen. Da zucke ich immer kurz, aber egal, aber ich wippe mit dem Fuß mit.
Olli redet immer an der gleichen Stelle in das Lied rein.
Ja, genau.
Die Pictures sind Geschichte, deshalb rede ich jetzt los.
Und alle in der Bahn so, was ist denn mit dem?
Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin in ganz, ganz großer Vorfreude, denn wir haben ja den Mai des Unmöglichen hinter uns und jetzt kommen wir in den Euromonat.
In den Euromonat.
Ja, also wir haben jetzt die Europameisterschaft, die ansteht, ein Jahr verspätet. Auch das so gesehen ein Nachholspiel der Europameisterschaft. Wir wissen alle warum. Und wir werden, so viel kann man auch schon verraten, jetzt in den nächsten Folgen schon so einen Schwerpunkt setzen. Also auch da wird viel Unmögliches dabei sein, aber es geht natürlich um die großen EM-Turniere der letzten Jahre.
Ja, und vor allem werden wir da auch jede Menge prominente Gäste haben. Ich freue mich schon wirklich sehr drauf. Heute machen wir den Anfang. Heute, ihr habt es bei Spotify, Apple Podcast und wo ihr sonst auch immer diesen Podcast hört, schon gesehen. Horst Rubesch ist da. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass das geklappt hat. Viele Grüße übrigens an unseren gemeinsamen Freund Christian Akbasade, Reporter bei Sky, dort für allem für die U21 zuständig. Der hat seine Kontakte spielen lassen und hat Horst Rubesch für uns organisiert.
Der ja wohlgemerkt gerade eben noch so Interimstrainer beim HSV war.
Ja.
Und jetzt, glaube ich, noch im Bereich Nachwuchs seine letzten Dienstjahre absolviert, bis er dann in seinen wohlverdienten Ruhestand geht
und
weiter angeln geht.
Einer der großen Fußballpersönlichkeiten in Deutschland der 80er Jahre. Wir haben in der großen HSV-Folge mit Olli Schulz drüber gesprochen, dass Horst Rubesch auch einer seiner großen Kindheitshelden war. Also er sich damals, wie war das, er hat einmal bei einem Jubiläum des HSV, sollte er Horst Rubesch interviewen.
War so eine Quatschnummer als Reporter.
Genau, als er ihm das Mikro hingehalten hat, da meinte er, Horst Rubesch hätte ihm fast zu Kopfnuss gegeben.
Ja, er sagte, Horst Rubesch war so ein bisschen kurz angebunden.
Ja,
deshalb hoffe ich, dass er heute mehr plaudert. Und
drückt uns die Daumen.
Olli Schulz hatte eben Angst vor der Kopfnuss. Ja.
Wenn ich jetzt sage, Horst Rubesch ist zu Gast, dann könnten die ersten Fußballfans zu Hause sich denken, ja klar, Horst Rubesch, EM, da kann es ja nur um eine Jahreszahl geben, genau. 1980. Mario, Hand aufs Herz, was wusstest du, was weißt du aktuell über die EM 1980?
Boah, das ist die verschollene EM in meinem Gedächtnis irgendwie. Das ist zwischen den Weltmeisterschaften, zwischen 74 und zwischen 90. Plötzlich ist Deutschland da Europameister geworden, aber keiner spricht so richtig darüber. Vor allem, vielleicht liegt es auch daran, dass wir alle so Mitte, Ende der 80er geboren sind und deswegen eigentlich nicht so richtig viele Berührungspunkte damit hatten. Gut, das hatten wir bei der WM 90 auch nicht, da waren wir alle drei oder vier, können uns auch nicht mehr so richtig erinnern. Aber es ist schon so, ich weiß natürlich, ich will nicht viel vorwegnehmen, ich weiß natürlich, wie das Finale ausging und so weiter. Jupp Derwall war der Trainer, aber ich bin sehr gespannt. Wir haben letzte Woche sehr, sehr häufig über José Mourinho gesprochen, jetzt kommen wir von José zu Jupp. Das bin ich mal gespannt, wie du die Kurve jetzt hier kriegst.
Oh, Hans, ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
Bei mir ist es ähnlich und ich muss auch ganz offen gestehen, für mich ist so diese ganzen 80er aus Nationalmannschaftssicht echt noch so ein blinder Fleck.
Ja, ihr könnt ja mal, weil das ist auch...
Also liegt natürlich daran, dass 74 sehr prominent überall thematisiert und besprochen wird und dann ab 90 wir ganz anders Fußball eben auch erlebt haben.
Also es ist ja kein Geheimnis, man kann, wenn man einen Podcast bei Spotify hat, auch sehen, wie alt die Hörer sind. Und ich glaube, knapp mehr als ein Drittel der Hörer sind ziemlich genau unser Alter. Und ihr könnt uns ja mal schreiben bei Instagram oder bei Twitter oder auch per Mail, ob euch das ähnlich geht. Ich habe nämlich überlegt in der Recherche, und jetzt gehe ich auch gleich endlich in dieses Turnier rein, ich habe bei der Recherche nämlich überlegt, woran das liegt. Ich glaube, es liegt wirklich daran, weil wir fast alle dieser Spieler, dann gehen wir mal auf dieses Turnier, nicht mehr live haben spielen sehen. Bei den 90ern, Mario hat es gerade angesprochen, ich habe einen Klinsmann, einen Völler und einen Matthäus noch auf dem Spielfeld gesehen. Ja, jetzt kommen die Klugscheißer, Matthäus hat doch auch 80 gespielt, aber nur ganz kurz. Da war er noch gefühlt 12, also das zählt jetzt für mich nicht. Deswegen, also ich glaube, ich habe den Trainer Jupp Derwall nicht erlebt, die Spieler nicht im Stadion oder bei RAN oder so gesehen. Es könnte sein, dass das einer der Gründe ist.
War die nicht in Italien?
Die EM 80 war in Italien.
Dann wäre sie doch bei Ranissimo gelaufen,
no,
oder?
Sonntags immer.
Nur sonntags, genau. Ja. Aber wisst ihr, was ich eigentlich immer am interessantesten finde, wenn man über solche Turniere spricht, wo ich jetzt nicht so viel drüber weiß, das ist, wenn man den Kader anschaut, welche Spieler da plötzlich, wenn man sich denkt, ach krass, der hat noch mit dem zusammengespielt, ja. Der eine, der ist doch locker 20 Jahre älter, so ungefähr gefühlt. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du nachher erzählst. Ich meine, der junge Lothar Matthäus war schon dabei. Und der hat bestimmt mit richtig alten Haudegen zusammengespielt, wo man nie gedacht hätte, dass die noch zusammen auf einem Platz standen.
Ja, ihr müsst überlegen, Lothar Matthäus, den wir ja alle noch im Stadion oder auf dem Spielfeld gesehen haben, hat zum Beispiel mit Bernhard Dietz, dem damaligen Kapitän, MSV Duisburg, Legende, Bernhard genannt Ennard Dietz, Verteidiger, zusammengespielt und der ist 1948 geboren.
Ich sehe auch gerade hier.
Das Ende der 40er. Überleg mal, der ist 3 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs zur Welt gekommen und er hat mit Lothar Matthäus noch zusammengespielt. Und dass ihn mit Matthäus etwas ganz Besonderes verbindet, darauf kommen wir gleich.
Aber ganz kurz,
ja.
Auch Felix Magath sehe ich hier gerade im Kader.
Ja.
Lothar Matthäus und Felix Magath, krass.
Ja, es gibt ganz tolle Querverbindungen, wo du heute auch überlegst, Moment, wir werden auch gleich noch einen bekannten Co-Trainer von Jupp Derwall hören, der später nicht nur Vereinstrainer bei den Bayern war, sondern auch noch Bundestrainer. Ich kann es jetzt auch einfach schon sagen, Erich Ribbeck war es. Das ist jetzt auch nicht so das mega Rätsel.
Ja, ich muss mal gerade sagen, Louis van Gaal. Nee.
Ja, genau. Wer kann das? Jürgen Klinsmann? Nein.
Also. Aber krass, dass Lothar Matthäus hat ja dann gespielt bis Anfang der 2000er und gerade eben hast du über Dietz gesprochen, der wann 1948 geboren.
Geboren?
Ja, was das für eine Zeitspanne ist, über das sich das anschaut.
Und deswegen, diese 80er-Mannschaft war auch ganz interessant, weil sie so ein bisschen... die Dazwischengeneration ist. Ihr habt es schon richtig gesagt, zwischen den 74er Weltmeister, zwischen den Ikonen Gerd Müller, Franz Beckenbauer und so weiter und eben den 90ern mit Brehme, mit Klinsmann und so weiter. Deswegen sind sie vielleicht immer so, für mich immer ein bisschen die Dazwischengeneration.
Ja, Herbert Zimmermann hat auch mitgespielt, ne? Der war doch früher mal Kommentator, ja.
Genau. Ich kann euch ja mal ganz kurz mitnehmen. Die BRD, die hat sich in einer ganz leichten Gruppe, kann man schon so sagen, qualifiziert für das Turnier mit Türkei, Wales und Malta. Da denkt man, oh
eine
Gott.
Eine Dreiergruppe.
Nee, eine Vierergruppe. Also Türkei, Wales, Malta, Deutschland.
Ja, Deutschland ja. Natürlich auch mit.
Deutschland auch noch dabei.
Also, genau.
Ja, klar.
Es ging los, durchwachsene Leistung, 0-0 auswärts auf Malta und 0-0 in der Türkei. Da würde man heutzutage schon fast den Kopf des Bundestrainers fordern. Aber dann kam ein überzeugendes 2-0 gegen Wales. Übrigens, Mario, für dich interessant, denn du hast die Folge damals vorbereitet. Das war das letzte Länderspiel von Sepp Maier.
Ah, ja.
Sepp Maier gegen Wales, 2-0. Grüße an Monika Maier. Dann hatte Sepp Maier diesen schlimmen Autounfall und musste seine Karriere beenden. Und ab dann war Toni Schumacher der Stammtorwart. Und die letzten 3 Spiele in der Quali-Gruppe gegen die Türkei, gegen Wales und Malta wurden dann alle souverän gewonnen. Und die deutsche Mannschaft qualifizierte sich für das Endrundenturnier in Italien. Die DDR, so viel sei hier ganz kurz gesagt, Olympiasieger immerhin 1976, war nicht qualifiziert. Wenn ich jetzt mal aus Versehen sage Deutschland, dann meine ich natürlich die Bundesrepublik Deutschland. So viel sollte jetzt mal klar sein. Also das Endrundenturnier in Italien, Mario hat es vorhin auch schon erwähnt, 1980 war das Ganze in Italien, nur 10 Jahre vor der WM in Italien und jetzt kommen wir auch zur Vergabe. Warum Italien? Das war echt ein bisschen knifflig. Also das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Heute wird das mit einer großen Gala und einem Briefumschlag. Dann holt er Sepp Blatter. Sepp Blatter holt den Zettel raus. And the winner is Deutschland. Ne? Kennen wir alle noch von der WM 2006.
Ja, der holt mittlerweile andere Sachen aus dem Umschlag.
Oh, hat er glaube ich auch damals schon gemacht, ehrlich gesagt. Ja, egal, wir wollen jetzt keine Namen nennen. Nicht, dass wir hier noch in den justiziablen Bereich kippen.
Sind wir wieder bei den True Crime Podcasts.
Oh ja. 3 Jahre vor dieser EM, nämlich 1977, wurde das Ganze vergeben. Die UEFA hatte sich entschieden, die Endrunde von 4 auf 8 Teams aufzustocken. Good Old Times von 4 auf 8 Teams, weil mehr Geld. Mhm. Ne? Mehr Teams.
Schön,
mehr
wie sich das auch so einfach so weiterentwickelt.
Ja,
ne?
Ja, klar. Irgendwann spielen so 8. Ganz Europa. Ja. Von 4 auf 8, denn ja. Mehr Teams gleich mehr Spiele, mehr Slots, um Spiele
Magst
zu übertragen.
Erstmal ist es von 2 auf 4 erhöht worden.
Ich bin gespannt, wer der eine war, der angefangen hatte. Also, weil mehr Geld, das habe ich gesagt. Der UEFA-Präsident, damals war übrigens Italiener. Es lag aber nicht nur daran, dass die EM in Italien stattfand. Nein, er hat gefordert, eine große Fußballnation muss der Ausrichter sein. So, England kam nicht in Frage. Zu der Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er, gab es schon, oder noch, kann man so sehen oder so sehen, ein relativ eklatantes Hooligan-Problem auf der Insel. So, Griechenland kam noch in Frage, dann aber wieder doch nicht, weil kein Geld. Die Niederlande war zu klein. Und Deutschland war ja erst 6 Jahre vorher der WM-Gastgeber. Da dachte man dann, das ist vielleicht ein bisschen zu nah dran, das wollen wir nicht. Und Spanien stand bereits als Gastgeber der kommenden WM 82 fest und deswegen blieb eigentlich als Fußballnation in Europa nur Italien übrig.
Wenn wir doch diese Sorgen heute hätten, oder?
Ja, ohne Scheiß, ja genau, heute hätte man gesagt, wieso? Albanien hat doch Zeit.
Ja, ne? Oder also, wo gibt es das meiste Geld? Ja. Ah, Katar.
Okay. Ja, genau. Island hat noch einen Ölmilliardär, warum nicht Island?
Ja.
Und man muss sagen, Italien war echt ein blödes Timing damals, denn es gab ein Jahr vor der EM, 1979, gab es einen großen Manipulationsskandal in der Serie A. Auch nicht zum ersten Mal und wie wir alle wissen, auch nicht zum letzten Mal. Es ging um, wie auch Jahrzehnte später bei Juventus Turin unter anderem, ging es um illegale Spielverschiebung. Es gab 2 Vereine, Lazio Rom und Milan, die darunter besonders zu leiden hatten, unter den Strafen wohlgemerkt, denn sie mussten in die Serie B zwangsabsteigen. Und natürlich waren auch Nationalspieler in diesen Skandal verwickelt, unter anderem der Star Paolo Rossi. Ja, und der konnte deswegen diese EM im eigenen Land nicht auf dem Rasen, sondern im Gerichtssaal verbringen.
Auch
ein bisschen blöd. Und deswegen war so... traurig das ist und so unverständlich das aus der heutigen Sicht vielleicht sein könnte, die Fußballbegeisterung in Italien war auf dem Nullpunkt, eigentlich sogar im Minusbereich. Beim ersten Spiel der Squadra Azzurra, die wurden ausgepfiffen, als sie auf den Rasen kamen. Das Zuschauerinteresse war so dürftig, im Schnitt kamen bei dieser EM nur 24.000 Zuschauer zu den Spielen und wir hatten Schüsseln, ne? Du hattest das Olympiastadion in Rom unter anderem. 24.000 Zuschauer im Schnitt, Minusrekord übrigens, war das Gruppenspiel Griechenland gegen die Tschechoslowakei, 7.600 Besucher. Das klingt nach Erzgebirge Aue, oder? Ja. Das klingt ehrlich gesagt, mit Verlaub, nicht nach irgendwie Gruppenphase.
Aber Erzgebirge Aue, so Kampf um Klassenerhalt, ne? Letzter Spieltag.
Ja, genau. Bei Deutschlands erstem Spiel übrigens, wir lachen jetzt über Griechenland und Tschechoslowakei, bei Deutschlands erstem Spiel im riesigen Olympiastadion in Rom, da kamen auch nur knapp 10.000. Also das war wirklich bitter. Übrigens,
weißt du gerade, wie viele beim Finale da waren? War das dann voll?
Warte, das kann ich dir natürlich quer recherchieren. Habe ich jetzt natürlich nicht gerade auf dem Schirm.
Interessant. Warte, ich schaue nach. Ich gucke.
48.000, das war jetzt
okay.
Nicht so wenig, aber Olympiastadion voll, zu Rom würden sicherlich noch ein paar 10.000 mehr reinpassen. Vielleicht noch ein kleiner ironischer Funfact oder Nebenkriegsschauplatz. Es geht um Spielverschiebung, es geht um Illegalität, um Unwahrheiten. Es gab zum ersten Mal bei einer Europameisterschaft ein Maskottchen, das hieß Pinocchio. Nur so nebenbei.
Wer denkt sich sowas aus? Ne?
Ja, sagt der Mann aus dem Land, aus dem Goleo kommt. Also, ja.
Wo ist nochmal die Hose?
Hatte Pinocchio eine Hose an?
Oh, ich glaube ja, richtig. Und eine lange Nase nach dem Manipulationsskandal.
Übrigens, für mich nach wie vor eine Folge wert, dass man mal über Maskottchen spricht bei großen Turnieren.
Ja, sehr gerne. Also es gibt ja, so hat jetzt jeder sein...
Wann hat Goleo Geburtstag?
So hat jeder sein Liebhaberprojekt. Mario ist für die Sportfotos, ja. Ich bin für eigentlich mehr so für Fußballlieder und du bist jetzt für die Maskottchen.
Können wir uns auch zur 100 mal gönnen, oder? Jeder darf sein Wunschthema hier pitchen.
So das Kuriositätenkabinett, ja. Kommen wir, apropos Kuriositätenkabinett, wir haben eben schon über den deutschen Kader gesprochen, kommen wir mal zum deutschen Kader. Da war nicht nur völlig unterschiedliche Charaktere und auch krasse Lücken zwischen den Geburtsjahrgängen. Insgesamt muss man auch sagen, es war ein saustarkes, aber nicht so glamouröses Team. Wir kommen ja aus den goldenen 70ern, ne? Ich habe eben schon angesprochen, du hast Helmut Schön als Trainer, über den wir auch schon eine Folge gemacht haben. Franz Beckenbauer, Gerd Müller, über die beiden haben wir auch schon Legendenfolgen gemacht. Ja, und du kamst aus diesen goldenen 70ern. Trainer Jupp Derwall, er war Co. unter Helmut Schön, hat den Job dann übernommen. Und es gelang ihm eigentlich ganz gut. Die BRD unter ihm zu Beginn der EM immer noch ungeschlagen. Das heißt, seine ersten 16 Länderspiele alle ungeschlagen. Nicht immer gewonnen, klar, ich habe es ja am Anfang gesagt, auch mal 0-0 auf Malta, aber eben nicht verloren. Es war ein sehr junges Team, Altersschnitt 24,2.
Puh.
Wenn man das erstmal so hört, Mario, 24,2, das ist schon, also ich kann dir aus dem Kopf nicht sagen, wie jung der aktuelle deutsche Kader ist, aber ich würde schon sagen, durch Hummels, durch Müller, durch Kroos, Neuer, schon ein bisschen älter, also 24,2 ist schon krass.
Wahrscheinlich ja, es ist sehr jung, ich glaube vor allem für damalige Verhältnisse, weil das noch nicht so üblich war, dass man vielleicht 18-Jährige, 19-Jährige mitnimmt. Ich glaube, Matthäus war ja da sehr, sehr jung und ich glaube, der muss die Ausnahme gewesen sein und nicht die Regel.
Ja, jein, sage ich mal. Denn herausragend bei diesem Turnier war Bernd Schuster. Der hat im Mittelfeld alle Fäden gezogen. Bernd Schuster übrigens auch ein Kandidat irgendwann einmal für eine Legendenfolge, weil er auch wirklich ein fast schon verkanntes Genie heutzutage ist.
Ja.
Der war gerade mal 20 Jahre jung.
Ah, okay, ja.
Bernd Schuster, dessen Stern schon vorher national aufging, aber bei dieser EM hat dann auch wirklich die ganze Welt gesehen, was Bernd Schuster am Ball kann und da konnte. Ansonsten noch Karl-Heinz Rummenigge, prominente Namen, Manny Kals vom HSV, genau wie unser heutiger Gast Horst Rubesch. Horst Rubesch übrigens nur dabei, das muss man auch immer wieder sich ins Gedächtnis rufen, weil Klaus Fischer, die Schalke-Ikone, sich vorher das Bein gebrochen hatte und nicht mitreisen konnte.
Noch ein Satz zu Bernd Schuster. Wir haben ja vorhin gesagt, ja, so 80 ist natürlich irgendwo auch so ein bisschen im Schatten der, der beiden großen Trainer vor allem, aber auch der großen Weltmeistermannschaften. Bernd Schuster ist ja auch so ein Typ, der, finde ich, neben Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Lothar Matthäus auch so ein bisschen untergeht. Aber wenn man sich das anschaut, Schuster hat für Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, also für die drei größten spanischen Clubs gespielt und auch noch beim FC-Ikone,
ja. Ja, also Bernd Schuster, ganz kurze Anekdote, dann komme ich auch wieder zurück zum Kader. Ganz früher hat über meiner Großmutter in Köln hat der Schwiegervater von Bernd Schuster gewohnt und da ist Bernd Schuster dann manchmal mit seiner damaligen Frau, ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch seine Frau ist, aber mit seiner damaligen Frau zumindest, dann öfter mal zum Kaffee und Kuchen da gewesen und es war für mich, ich glaube 5, 6, 7. Und mir wurde immer wieder später erzählt, dass ich dem immer nur so mit geöffnetem Mund hinterhergeschaut habe. Kann mir vorstellen, dass das mein Vater nur romantisiert hat, weil ich einfach nur so doof, den kenne ich nicht.
Der sah ja auch mit seiner blonden Mähne und diesem Schnurrbart aus wie so ein Golden Retriever, ne?
Also ja, er war der blonde Engel.
Ja.
Der blonde Engel, gerade in Spanien, du hast es gesagt, in diesem geilen blau-roten Trikot von Barca, im weißen Trikot von Real und im rot-weißen Trikot von Atletico.
Übrigens, da gibt es auch ein Sportfoto. Wirklich, wirklich, wirklich. Da schießt er eine Ecke und du siehst im Hintergrund das volle Camp Nou und die Mähne weht im Wind wie bei Thomas Gottschalks besten Wetten-Das-Zeiten. Unfassbar. Ein tolles Bild, wirklich.
Dann noch zu komplettieren, über diesen Kader kann man noch sagen, Toni Schumacher habe ich vorhin erwähnt, Nachfolger von Sepp Maier im Kasten. Außerdem in der Offensive noch Klaus Allofs, der Torschützenkönig wurde bei diesem Turnier, was etwas kurios war, warum, erzähle ich gleich. Außerdem noch der schöne Hansi Müller, aber ich rede die ganze Zeit nur über die Offensive. Es gab aber auch starke Leute in der Defensive, vor allem den Kapitän Ennard Dietz, der uns gleich mal mitnimmt, wen er dann noch so in der Defensive um sich herum hat.
Toni ist ein Tier, ne? Und wer gegen Karl-Heinz spielen musste oder gegen Bernd, die waren arm dran. Beim Riedel, wenn der losgelegt wird, konnte sie dranhängen. Zwei Spiele hat er gar nicht gemerkt. Ne? Ist der weitergelaufen. Ne?
Das war Bernhard Ennard Dietz und namentlich meinte er, Toni, das ist ein Tier. Karl-Heinz und Bernd, mit denen willst du dich nicht anlegen. Karl-Heinz und Bernd Förster, die Brüder in der Verteidigung und Briegel, Hans-Peter Briegel. Die Walz aus der Pfalz, und der hatte Oberschenkel wie Litfaßsäulen.
Und mit Toni meinte er Schumacher wahrscheinlich.
Genau, Toni, das Tier im Tor. Genau, den meinte er. Mit dem willst du dich nicht anlegen. Eigentlich mit der ganzen Defensive. Also die Offensive haben wir jetzt gerade gehört. Jung, dynamisch.
Geile Truppe.
Ja, mega wirklich. Geile Truppe.
Ja.
Dann hast du noch Manny Kals mit seiner Bananenflanke. Also, und wie gesagt, auf der Bank den jungen Matthäus, Magath und so weiter und so weiter.
Was mir gerade einfällt, ich habe Toni Schumacher im Urlaub getroffen am Strand. Wann? Fällt mir jetzt gerade ein.
Wann?
Gestern.
Nee, das ist ewig her. Das war irgendwann, als ich in der Schule war, noch, vielleicht als ich so 15 war, 16 war, da habe ich die Biografie von Marcel Reif gelesen, die heißt Aus spitzem Winkel, und jetzt, es ist keine erfundene Geschichte, da hat er erzählt über den Torfall von Madrid und hat irgendwie erzählt, dass Toni Schumacher da involviert war, warum auch immer.
Torwart, und Trainer von Borussia Dortmund.
Ja genau, schau, genau, guck, und da stand dann drin, dass der damals wohl gelernter Schweißer war, und dann hatte der gesagt, jetzt wäre doch ein Schweißer gut, der das Tor zusammenbauen kann, und ich lese das Buch, in dem Moment läuft Toni Schumacher an mir vorbei und sagt zu ihm, ach, der Schweißer ist auch da. Und dann guckt er mich an und hat mich gefreut. Und dann habe ich mich mit dem am Strand hingesetzt und eine Cola getrunken.
Nein.
Kein Scherz.
Das ist
kein
ja
Scherz.
Eine Mega-Geschichte.
Geschichten, die wohl nur der Fußball schreiben tut.
Da habe ich seit Jahren nicht mehr dran gedacht, aber es fällt mir jetzt gerade ein.
Aber ich denke mir bei Mario immer so, Mario steht irgendwo in der Weltgeschichte herum und irgendein krasser Fußballer kommt vorbei.
Ja. Bei uns kann man sagen, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Mario kann sagen, Fußball sind Geschichten. Und ja, darum genau. Rede ich über sie.
Doppelpunkt, ja.
Ja, echt mal, ey. Ja, gehen wir wieder, harter Cut, zurück ins Turnier. Nicht nur, dass die Begeisterung der Fans nicht so wirklich ja, groß war, weil eben dieser Skandal dort war. Es waren auch nicht viele ausländische Fans vor Ort. Die deutschen Fans waren nicht so zahlreich da, weil es auch teuer war. 70 Mark für, ich glaube, fürs Endspiel oder fürs Halbfinale, fürs Gruppenspiel. Entweder fürs Gruppenspiel oder fürs Endspiel, ich weiß gar nicht mehr. Eine normale Karte 70 Mark, das war früher viel Geld. Und die Mannschaften auf dem Platz haben auch einfach nicht so viel Offensivfußball geboten, denn, jetzt kommen wir zum Modus, es gab zwei Vierergruppen. Ich habe ja gesagt, es wurde aufgestockt von 4 auf 8. Zwei Vierergruppen, der Gruppensieger ging direkt ins Finale, der Gruppenzweite spielte gegeneinander das Spiel um Platz 3. Das heißt, wenn du einen Fehler machst, bist du raus. Das erinnert mich so ein bisschen damals so an so Konstellationen wie bei uns, so Hallenkreismeisterschaft, wo man immer guckt, wie spielt gerade der Gegner, wie muss ich dann noch spielen? Trainer, es reichen 3 Tore. Ja, okay. So ungefähr. Es fielen damals nur 1,9 Tore im Schnitt.
Ja gut, da kann man schon verstehen, dass dieses Turnier vielleicht auch so in der Nachbetrachtung gar nicht so in der Vitrine steht.
Ja, bei den Deutschen war deutlich mehr los, muss man sagen. Es ging also los, wir tauchen ein, Spiel 1 gegen die Tschechoslowakei, wo eben nur knapp unter 10.000 Zuschauer da waren. 1-0 ging das aus, da auch noch kein Torspektakel, aber es sollte noch folgen. 1-0 Tor Karl-Heinz Rummenigge. So, wichtig erstmal, gut ins Turnier starten. Das ist der Mannschaft von Jupp Derweil gelungen. Spiel 2 gegen ja, den ewigen Rivalen gegen die Niederlande. Und das war wirklich eigentlich noch kurioser, dieses Spiel, als das Finale. Das ist so ein bisschen mein Lieblingsspiel, habe ich bei der Recherche festgestellt, bei diesem Turnier. Es ging 3-2 aus gegen die Niederlande. Man führte relativ souverän mit 3-0. Dreimal Klaus Allofs, dreimal Vorlage Bernd Schuster. Und Klaus Allofs ist eben durch diese 3 Treffer Torschützenkönig geworden, hat den goldenen Schuh bekommen.
Direkt nach dem Spiel wahrscheinlich.
Da denkt man erstmal, ja toll, 3 Tore. Naja, es waren aber auch nur 4 Spiele. Ne, es waren nur 4 Spiele.
Ja, ja, klar.
Gut, aber wenn du so den Torschnitt davor...
ja, Lewandowski macht 7, ich weiß. Aber
wäre es jetzt gar nicht so unwahrscheinlich gewesen, dass man nach dem Spiel sagt, okay, nochmal 3 Tore von einem Spieler wird es wahrscheinlich nicht geben.
Ja. Also.
So was hatten wir doch auch bei der WM 94, als wir darüber gesprochen haben, oder? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, welcher Spieler das war. Aber ich meine, da hat auch einer in einem Spiel...
Das war doch der Russe. War das nicht Oleg, bla bla bla? Ja. Der hat irgendwie gegen die Emirate oder gegen irgendwen 4 Buden
so
gemacht.
Geschossen?
Kann hat, das nicht, hat, fünf? Hat nicht 2002 Miroslav Klose von seinen insgesamt, weiß ich nicht, 19 ja, Toren, 18 gegen Saudi-Arabien gemacht? Ja.
Ich glaube, es waren 3 gegen Saudi-Arabien, oder?
Aber er hat wenigstens nicht, wie Carsten Janka beim 7 oder 8-0, sich das Trikot vom Leib gerissen, als wenn er gerade den Weltmeisterschaftspokal gewonnen hätte. Egal, wir schweifen wieder
wir
mal
Wir schweifen
ab.
Schon wieder ab, ja.
Also, Spiel 2 gegen die Niederlande, ich habe es gesagt, warum ist das mein Lieblingsspiel? Nicht nur wegen der 3 Buden von Allofs und der 3 Assists von Bernd Schuster, sondern man lag eben früh 3-0 vorne und dann hat sich Kapitän Bernhard Dietz, den haben wir eben gerade schon gehört, und ich habe auch gesagt, er hat eine ganz besondere Verbindung zu Lothar Matthäus, denn er war ja so ein bisschen so der Dorfälteste, Dietz, und Matthäus war eben der Jüngste, der Kleine. Und ja, Kapitän Dietz hat sich dann beim 3-0 an die Leiste gefasst und täuschte eine Verletzung vor. Was glaubt ihr, warum täuschte er wohl eine Verletzung vor?
Okay, kommt gleich Hani Ramsi ins Spiel.
Ich hätte jetzt erwartet, dass ihr sofort rausschießt. Warum? Pass auf, ihr sagt nichts, dann hören wir doch einfach mal, was Dietz selber sagt.
Ich wollte, dass Herr Lothar sein erstes Länderspiel macht. Ne? Da kam Lothar auf den Platz und ein paar Minuten später haut er einen um. Aber außerhalb, ne?
Ja, außerhalb oder innerhalb war damals, es gab noch keinen Video Assistant Referee. War vollkommen wurscht. Hans nickt hier immer schön mit der Musik mit.
Ja, das ist sauschön, dieses Saxophon.
Habe ich aus einem Sportschau-Beitrag, den werden wir natürlich, oder werde ich natürlich auch noch verlinken auf nachholspiel.de in unseren Shownotes.
Also nochmal kurz zusammengefasst, Dietz hat sich an die Leiste gepackt.
Hat gesagt, ist es verletzt, ich kann gerade nicht mehr.
Ja.
Damit er rausgehen kann und Matthäus kann für ihn reinkommen, damit Matthäus, man führt ja 3-0, kann ja nichts mehr schief gehen, dann holen wir mal den Jungen rein, dann kann der bei der EM sein erstes Länderspiel machen. Finde ich schon irgendwie geil, oder? Heutzutage ist ja,
ist gut.
Denkt man immer so als Rookie, ich kenne das so aus dem Basketball, da musst du als Rookie immer nur Taschen tragen und musst irgendwelche Gags und irgendwelche Streiche über dich ergehen lassen. Aber das fand ich irgendwie cool. Aber dann, Dietz hat es schon angedeutet, dann legt er wen nach ein paar Minuten, aber außerhalb, es gab noch nicht den VAR, deswegen hat der Schiedsrichter auf Elfmeter für die Niederlande entschieden.
Also übermotiviert.
Man kann sagen, übermotiviert, das stimmt. Später gab es sogar noch das 3-2 von den Niederlanden. Was sagt denn unser Simulant?
Ich wäre an der Bank und ich, wir guckten uns an. Ne? Mir lief der Schweiß, wie das jetzt in die Hose geht. Auch, ne? Die zerreißen dich. Ne? Aber es ist halt gut gegangen. Ne? Und dann wurde das erste das Spiel gemacht.
Finde ich so süß, wie er sich freut.
Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass wir in unserer Legendenfolge Matthäus das auch ganz sicher thematisiert haben. Was, deswegen sage ich eben übermotiviert, das ist ja so ein bisschen Ausdruck auch des Spielertypens Matthäus, dass er in seinem ersten Länderspiel sofort zeigt, was er kann.
Ja, zeigen will. Ja, genau, genau. Und dann kam halt die Grätsche irgendwie ein paar Zentimeter vor dem Strafraum. Schiedsrichter hat gesagt, nee, der ist so weit reingefallen in den Strafraum, da war bestimmt Elfmeter. Linienrichter hat nichts Gegenteiliges behauptet und so gab es dann eben Elfmeter 3-1 und dann den Anschlusstreffer zum 2-3 aus Sicht der Niederländer, aber dabei blieb es auch. Das heißt, Deutschland ist mit 2 Siegen eben in dieses Turnier gestartet. Jetzt kommen wir zu Spiel 3 und jetzt ist es wirklich kurios, denn damals war das noch nicht so, dass die Spiele gleichzeitig stattfanden, die letzten. Heutzutage ist ja immer so, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das letzte Gruppenspiel ist ja immer zeitgleich, oder?
Ja.
Damit eben keine
Schiebereien,
Rauscheleien, ja. Und so weiter. Das war ja auch bei die Schmach von Gijón oder wie das hieß, wo sie sich die Bälle nur zugespielt haben und nicht so wirklich nach vorne spielen wollten. Hier war es aber so, ich habe es gesagt, die beiden Gruppengegner haben vorher gespielt, heißt, die BRD wusste, dass sie sogar mit einer Niederlage Gruppenerster werden konnten. Und was hat Jupp Derwall gemacht, der alte Fuchs? Der hat die drei gelb Vorbelasteten, Bernhard Dietz, Klaus Allofs und Bernd Schuster, draußen gelassen, damit sie nicht in diesem egalen Spiel gegen Griechenland sich eine gelbe Karte abholen und vielleicht im Finale gesperrt sind. Das war ganz skurril, weil die saßen in der Kabine und haben das Spiel vor ihnen, also Tschechoslowakei gegen Niederlande, noch geschaut und Derwall hat immer wieder die drei Vorbelasteten mal so partiell rausgeschickt zum Warmmachen, aber halt nicht so ausführlich wie den Rest der Mannschaft, weil er dachte, ach komm her, das schaffen wir schon irgendwie. Und irgendwann ist er rausgegangen und hat gesagt, Jungs, kommt rein, Spiel ist vorbei, ihr braucht heute gar nicht spielen. So, das heißt, die drei größten Stars mussten gar nicht mitspielen und so gab es nur ein 0-0. Aber man ist unbesiegt geblieben, weiterhin, auch nach 19 Spielen, unbesiegt unter Jupp Derwall. Mit 2 Siegen und einem Unentschieden ging es dann eben ins Finale. Und was ganz cool ist, die Deutschen, wir kennen das ja aus den 70ern, da gab es dann den Geist von Malente. Ne? Da gab es dann so irgendwie die Quartiere, die so ein bisschen waren wie eine Jugendherberge. Da erinnere ich mich immer wieder gerne, ich glaube, Mario, du hast es erzählt, diese Geschichte mit dem GSG-9-Soldaten,
ja,
der irgendwie Sepp Maier und Co. dann noch auf die Reeperbahn gefahren
hat. Auf die Rückbank,
ja. Genau.
Ja, genau.
Also der hat die nicht gefahren, der hat hinten gepennt.
Stimmt, der lag hinten und hat gepennt und dann war doch die Handbremse
und Sepp Maier musste oder? Dann irgendwie ohne Handbremse nach Hause fahren.
Ja, irgendwie ganz kurios, genau. Und diesen Lagerkoller, den gab es damals 1980 nicht. Und da bin ich sehr gespannt, was Horst Rubesch gleich erzählt, vor allem über den Führungsstil von Jupp Derwall. Denn der hat es sehr locker angehen lassen. Die Deutschen hatten im Westen Roms ihren Aufenthaltsort. Ein bisschen Urlaubsstimmung kam da auf. Die Journalisten waren mit im gleichen Hotel. Und es ist überliefert worden, dass so abends nach Feierabend dann noch der ein oder andere Gin Tonic an der Bar zu sich genommen wurde.
Hat sich nicht auch bei diesem Turnier so eine, sagen wir mal, Freundschaft zwischen Waldi Hartmann und Rummenigge ergeben? Er hat auch bei uns mal erzählt, dass er mit Rummenigge dann irgendwann, ich glaube 90, durch Italien gezogen ist, also durch Rom und ganz erstaunt war, dass man eben mit Kalle Rummenigge in jeden Nachtclub reinkommt.
Ich glaube, diese Freundschaft, wenn sie nicht schon bestand durch Rummeniges Zeit vorher bei den Bayern, dann ist sie da spätestens dort dann bei der EM 1980 so richtig groß geworden. Ich kann mir Waldi Hartmann auch sehr gut mit Gin Tonic an dieser Hotelbar vorstellen, aber das führt jetzt hier zu weit. Es gab übrigens vorher nicht so wie...
Er hat doch irgendwas erzählt, jetzt fällt es mir gerade ein, dass er Lambada getanzt hat.
Ja, das war doch, nee, das war während der WM 90.
Ja, ja, ich weiß schon, genau. War mit Rummenigge im Schlepptau, glaube ich, oder?
Ja. Ja, mit Pelé und Rummenigge bei der WM 90 in Italien.
Also halten wir fest, er hat damals alles getrunken, nur kein Weißbier.
Das ist es, genau. Das kam dann später erst, dank Rudi Völler, der 1980 noch nicht dabei war und eben nicht miterleben konnte, wie es da wirklich Urlaubsstimmung am Pool und an der Bar gab. Es gab vorher kein Trainingslager, denn die Bundesliga-Saison, die ist erst ein paar Tage vorher beendet worden. Und so gab es nur ein paar freie Tage zu Hause mit der Familie und dann ging es ab ins Quartier nach Rom. Jupp Derwall hatte seine junge Truppe gut im Griff, ließ ihnen eine lange Leine. Hören wir mal, was der Torschützenkönig heute über den Bundestrainer von damals sagt.
Man muss eine gute Atmosphäre schaffen. Und ich glaube, das war die Kunst von Jupp Derwall, der da einfach eine sehr friedliche Atmosphäre da geschaffen hat.
Also, mit langer Leine also ins EM-Endspiel. Denn es gab ja, ich habe es gesagt, kein Achtelfinale, kein Viertel und kein Halbfinale. Man war Gruppenerster und deswegen auch Finalist. Es geht gegen Belgien. Die Belgier, die haben sich in einer, heute würde man sagen, Todesgruppe oder Hammergruppe durchgesetzt. Etwas überraschend das Ganze. Hört mal zu. England, Spanien, Italien, Belgien.
Schon?
Und davon kommt nur einer. Also das ist so krass.
Nenne uns mal so zwei Namen aus der Truppe. Also Jean-Marie Pfaff.
Jean-Marie Pfaff war der Keeper, der vor allem den deutschen Fans ja vor allem dann noch als Bayern Torwart im Gedächtnis ist. Michel Prudhomme übrigens als ganz junger Torwart, als jüngster Torwart, der dann später unter anderem auch 1994 bei der WM bei Belgien im Tor stand und auch Welttorhüter wurde, Mitte der 90er. Erik Gerritz dürfte euch noch was sagen.
Ah, ja.
Trainer unter anderem
Kaiserslautern.
Beim ersten FC Kaiserslautern. Erik Gerritz, Abwehrspieler, hat alle vier Spiele gemacht, hat auch ein Tor erzielt. Das wären jetzt so zwei Namen, die man auf jeden Fall drauf haben sollte. Es haben jetzt ja auch, ich habe es ja vorhin gesagt, nicht so viele Leute so viele Tore erzielt. Von daher erwähne ich jetzt mal Torhüter und Abwehrspieler. Denn die Belgier, die haben sich in ihrer Hammergruppe auch durchgesetzt, weil sie so gut in der Defensive waren. Die hatten eine Abseitsfalle und eine Abseitsfalle, heute würde man sagen, naja, und? Aber eine Abseitsfalle war damals, 1980, einfach immer noch, ein Ding wie aus einer anderen Welt. Und sie haben das so perfektioniert. Sie haben 1-1 im ersten Spiel gegen England gespielt. Das war schon mal ein Ausrufezeichen. Dann 2-1 gegen Spanien. Das heißt, sie hatten schon mal, sind auch ohne Niederlage geblieben. Und dann kam es zum echten Endspiel. Um den Gruppensieg zwischen Belgien und Italien. Zwischen Belgien und den durch den Skandal dezimierten Gastgeber. Und Belgien hatte mehr Tore erzielt. Und deswegen reichte den Belgiern auch ein Unentschieden gegen Italien. Und die Italiener, die haben sich die Zähne ausgebissen an dieser revolutionären Abseitsfalle der Belgier und eben am Keeper, an Jean-Marie Pfaff. Es war also schon ein bisschen kurios. Beide Finalteilnehmer wurden Gruppenerster durch ein 0-0 im letzten Gruppenspiel. Und so lautete also das Finale am 22. Juni 1980 in Rom. Um 20.30 Uhr wurde angepfiffen vor knapp 48.000 Zuschauern. Die Bundesrepublik Deutschland gegen Belgien. Und wir sprechen jetzt mit dem Mann, der diesem Finale seinen Stempel aufgedrückt hat. Deutscher Meister, Europapokalsieger und eben auch Europameister 1980. Wir freuen uns sehr, dass er heute dabei ist. Hallo, Herr Rubisch.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Rubisch, Sie haben ja erst zwei Monate vor dieser EM Ihr Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert, kam ja auch durch die Verletzung von Klaus Fischer mit zu diesem Turnier und haben dann ab dem zweiten Gruppenspiel immer 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihren Sommer 1980. Das muss sich doch irgendwie wie ein Traum angefühlt haben, oder?
Ja gut, ich denke mal, kann sich ja jeder ausrechnen, wenn du mit 24 in die Bundesliga kommst, dann drei Jahre in Essen spielst, dann gehst du nach Hamburg, dann wirst du auf einmal nochmal Nationalspieler und gehst dann mit auf eine Europameisterschaft und stehst dann irgendwann nach zwei Spielen oder drei Spielen stehst du im Finale und dann machst du im Finale noch zwei Tore. Ich denke mal, besser kann man die Geschichte eigentlich nicht schreiben.
Klingt ja schon fast ein bisschen kitschig, ne? Wie in so einem Groschenroman. Ja,
natürlich, aber das war halt auch ein Traum, den du so als junger Kicker ja auch gehabt hast. Ich meine, ich habe ja auch Andersrum habe ich gespielt, Uwe Seeler vor noch ein Tor, wie man so früher gesagt hat, auf der Straße. Und dann hat man immer wieder über solche Sachen eigentlich gesprochen. Dann hast du das Glück nochmal, da reinzukommen. Und ich denke mal, es ist ja auch nicht normal, wenn einer da erst mit 24 in die Bundesliga kommt, auch zu damaliger Zeit nicht. Und ja, und dann halt, dass das dann noch im Finale geht und vor allem die Art und Weise, wie das dann gelaufen ist, das war eigentlich schon sensationell auch für mich. Aber ich muss einfach sagen, das hat einfach immer Spaß gemacht. Fußball zu spielen macht einfach Spaß, sich zu quälen macht Spaß, und wenn du dann noch erfolgreich bist, was willst du mehr?
Wie wurden Sie denn in diesem Team aufgenommen? Also die Nationalmannschaft hatte ja auch so einen kleinen Umbruch, ne? Es waren die Beckenbauers und ja. Co. waren nicht mehr dabei, aber Sie waren ja dann doch eher unerfahren, was das DFB-Team anging. Wurden Sie da sofort aufgenommen in dem Team?
Ja, ich habe natürlich den großen Vorteil gehabt, auf der einen Seite, ich war ja auch Spieler vom HSV, Ronny Karls war ja auch dabei und so weiter und so fort. Und Karl Rummenigge, man kennt sich ja aus der Bundesliga, man hat sich ja untereinander auch gekannt. Und das war eigentlich überhaupt kein Problem. Hinzu kam, dass durch, was Sie eben auch sagten, schon mal durch diese Neuformierung, Bernd Schuster war zu damals ein sehr, sehr junger Spieler, der da auch in der Mannschaft stand, der da auch überragend gespielt hat. Und nein, es hat einfach viel Spaß gemacht, sag ich mal, mit diesen Jungs da Fußball zu spielen. Und wenn man dann noch erfolgreich ist, also, was wird's mehr?
In der Gruppenphase sind Sie ja noch ohne Treffer geblieben. War denn trotzdem für Sie klar, dass Sie im Finale von Beginn an spielen werden?
Ja, klar war es nicht. Der Bundesjupp hat ja auch, also Jupp Derwall damals hat ja auch überlegt, er hat mit mir vorher gesprochen. Und ich habe ihm einfach nur gesagt, der Trainer, die Entscheidung liegt letztendlich am Ende des Tages, liegt hier bei Ihnen, ob ich von Anfang an spiele oder nicht. Und ja, am nächsten Tag habe ich dann in der Anfangsformation gestanden und ich habe eigentlich immer das versucht, dieses Vertrauen, was man mir geschenkt hat, eigentlich auch zurückzuzahlen. Das war immer dann am besten, wenn du Tore geschossen hast, was ja eigentlich auch normal ist. Aber nein, ich denke auch, es gehört einfach dazu, dann auch willig 90 Minuten in dieses Spiel alles reinzupacken. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie platt ich nach dem Spiel gewesen bin.
Herr Rubesch, wir müssen ganz kurz über den Modus der EM sprechen. Das war damals ja noch sehr speziell. Es gab zwei Vierergruppen. Ja. Die Gruppenersten waren direkt im Finale. Also unsere jüngeren Zuhörer, die können damit gar nichts mehr anfangen. Das kennt gar niemand mehr so richtig. Aber wie sind Sie mit dem Druck umgegangen, dass ein Ausrutscher zu Beginn gleich das Ende aller Träume gewesen wäre?
Ja gut, aber ich denke mal, das ist ja das, was wir eigentlich wollen im Fußball. Wir wollen ja die Spiele gewinnen und... Mir war es eigentlich egal, ob da Druck drauf ist oder kein Druck drauf ist. Das hat mich eigentlich noch nie gestört, weil ich habe es immer als positiv empfunden. Wenn du in solche Spiele gehst und das war ja zu damaliger Zeit nichts anderes, dann bist du ja da reingegangen und hast jedes Spiel als Finale genommen. Und das musste ja auch so sein. Und am Ende des Tages war es dann eben halt auch so, dass wir dann eben dadurch, dass wir die Spiele vorher so bestritten haben, wie man das macht, war es dann halt so, dass du im Finale machst ja dann, wie ich immer meinen Jungs hinterher auch gesagt habe, es macht ja keinen Sinn, ein Endspiel zu verlieren. Und das haben wir ja dann noch nicht getan.
Sie sind ja, Sie haben es gerade selber gesagt, meine Jungs, Sie sind ja nach Ihrer Spielerkarriere auch erfolgreicher Trainer gewesen. Apropos Trainer, reden wir mal über Jupp Derwall, den Sie eben gerade schon angesprochen hat. Wir haben eben gerade schon darüber gesprochen, wir hier in unserer Runde, dass Jupp Derwall in unserer Erinnerung immer so ein bisschen zwischen Helmut Schön und Franz Beckenbauer so ein bisschen in der Luft hängt. Sie haben direkt mit ihm zusammengearbeitet. Was war denn der Bundestrainer, der Europameistertrainer für ein Typ?
Also ich muss sagen, bei der Europameisterschaft war Jupp ziemlich souverän, muss man halt ganz klar sagen. Er war eigentlich der Typ, der dich auch in den Arm genommen hat, der mit dir gesprochen hat, der aufgezeigt hat, was er eigentlich wollte und der sie mitgenommen hat. Er war eigentlich, ich sag, für diese Mannschaft war der absolut perfekte Trainer, sage ich sogar. Weil die Art und Weise mit seiner Ruhe und seiner Gelassenheit war, wie ja auch Bernd Schuster war ein junger Spieler, ich war diese Mischung, die dann halt da war, wo man einfach mit umgehen musste. Und das hat er eigentlich in einer perfekten Form gemacht. Zum anderen muss ich halt dazu sagen, ich denke, er hat auch mit dem Team dahinter, mit Erich Ribbeck und so weiter, einen idealen Partner gehabt. Und das sind so für mich halt immer die Geschichten gewesen, wo ich dann eigentlich gesagt habe und was man ja dann auch so mitnimmt, wenn es dann so funktioniert und so läuft, dann denkst du hinterher auch oft darüber nach. Und das habe ich eigentlich auch getan. Und das war eigentlich von der Mischung her, war es perfekt. Von der Art und Weise, wie wir da mitgenommen worden sind als Spieler, das fand ich auch überragend. Und Ich denke mal, man hat ja das Finale auch gesehen. Es war ein schweres Finale. Die Belgier waren wirklich topfit am Tag. Und ich glaube, wenn es in die Verlängerung gegangen wäre, dann weiß ich nicht, ob der Europameister Deutschland gewesen wäre.
Sie sprechen jetzt das Finale an. Gehen wir doch jetzt mal ins Finale. 10. Minute schon haben Sie das 1:0 erzielt. Wollen Sie uns nochmal beschreiben, wie Sie dieses Tor erlebt haben?
Ja, das war ja eigentlich diese Situation aus dem Mittelfeld heraus mit Bernd Schuster, wo da mehr oder weniger fast wie ein Doppelpass gelaufen ist und wie er mir den nochmal reinlegt, dass ich den mit der Brust mitnehmen kann und dann mehr oder weniger aus 20, 22 Meter schießen kann auf die lange Ecke. Ja, und zum Glück war der Ball drin.
Und da sagt noch einer, Sie hätten immer nur die Tore per Kopf erzielt.
Aber das wissen die meisten Leute ja nicht.
Das stimmt.
Aber dafür waren die Kopfballtore die entscheidenden.
Richtig, denn da kommen wir jetzt nämlich hin. Es gab erst das Gegentor der Belgier in der 75. Ja. Also eine Viertelstunde vor Schluss. Ja, aber dann kurz vor Schluss gab es nochmal Ecke für die Bundesrepublik, Ecke für ihr Team. Karl-Heinz Rummenigge nahm sich den Ball, um die Ecke zu schießen. Ich habe da so Gerüchte gehört oder Anekdötchen gehört, dass er Ihnen vorher was gesagt haben soll vor der Ecke?
Na, mir hat er nichts gesagt. Der hat mit diesem, Reporter oder was weiß ich, oder der vom Fernsehen da gestanden, muss er gesprochen haben. Da hat gesagt, müsst ihr schön aufpassen, dass da was passiert. Bei uns waren die Ecken eigentlich klar, wo er hinspielt. Und ich habe gewusst, wie die Laufwege sind, das war auch klar. Und der Ball kam eigentlich passgenau. Das, was normalerweise schwieriger gewesen wäre, wenn Jean-Marie Pfaff im Tor geblieben wäre, weil dann wäre die Tormitte zu gewesen. So hatte ich also alle Optionen, die mir natürlich entgegenkamen. Ich habe gesehen, dass er rauskommt. Ich habe gesehen, dass er nicht hinkommt. Und ich wusste ja auch, dass ich vor ihm war. Und da habe ich dann also, für mich war es eigentlich nur der Gedanke, den ich im Kopf gehabt habe, den habe ich eigentlich auch nie mehr vergessen. Ich habe gesagt, nur nicht drüber, der muss nur reinhalten. Der muss nur reingehen in die Mitte. Und genauso war es dann.
Und wie er reingegangen ist, das stimmt. Das war der Siegtreffer, das 2:1, der Europameistertreffer. Ja. Rom ist ja nun mal eine schöne Stadt, damals wie heute. Und wir haben jetzt viel über die Vorbereitung auf dieses Spiel gesprochen. Sie haben eben gerade gesagt, dass Sie ganz schön kaputt waren nach dem Spiel. Aber ein bisschen Feierei war doch hoffentlich trotzdem noch drin, oder?
Ja, ein bisschen Feierei. Weiß ich nicht, ob da Feierei drin war. Wenn ich Ihnen erzähle, was da alles nachher passiert ist.
Ja.
Also, das wollen Sie jetzt natürlich hören. Das war mir schon klar.
Na, wenn Sie das schon
aber
so andeuten.
Hinterher ist eigentlich Folgendes passiert. Ich habe dann in der Kabine gesessen und wir haben uns gegenseitig dann nochmal geschüttelt, weil wir das Ding gewonnen hatten. Und dann wurde mir ein frisches Hemd angezogen. Dann durfte ich mit zur Pressekonferenz. Dann war ich der Letzte, der bei der Pressekonferenz eingebunden wurde in dem Gespräch. Mein Trainer war weg, der belgische Trainer war weg und Horst Rubisch saß dann noch mit dem Begleiter vom DFB, Dr. Gerhard damals, und hat dann die letzten Fragen beantwortet. Als ich da zurückkam, war kein Bus, nichts mehr da.
Was? Sind die ohne
Sie
gefahren?
Ja, die waren alle weg. Und ich habe da gestanden mit meinem kurzen Hemd. Und dann hat die Polizei uns dann ins Hotel gefahren. Da bin ich im Hotel angekommen. Da hatte der Bundespräsident schon seine Rede gehalten und alles. Dann bin ich aufs Zimmer gegangen, habe mich umgezogen. Und als ich dann unten angekommen bin, meine Frau war ja auch da, die hat mir dann gesagt, dass die Journalisten sie komplett verrückt machen und ich sollte doch noch mal rausgehen. Ja, und dann bin ich dann nochmal rausgegangen und dann bin ich natürlich bei den Journalisten wieder nicht mehr weggekommen und dann waren nachher nur noch ein paar Leute da. So, das war der Ablauf.
Ja, und das Ganze nüchtern wahrscheinlich, ne? Das ist ja dann auch nochmal eine
Qual. Ja, zum Schluss war es dann nüchtern. Danach gab's dann, konnte man sich nochmal einen Schluck genehmigen.
Aber weil Sie ja Ihren zweiten Turniertreffer in der 89. Minute erzielt haben und Klaus Allofs mit 3 Treffern zu dem Stand ja Torschützenkönig gewesen ist dieses Turniers, hatte er dann in den letzten Minuten noch so ein bisschen Angst um seinen Titel oder war das überhaupt?
Nein, da braucht er keine Angst mehr haben. Ich meine, wir waren froh, dass das in der 89. Minute war und nicht in der 80. Deswegen habe ich ja eben schon mal gesagt, also die Belgier haben schon schön Feuer gegeben und Gas gemacht. Und ich denke mal, mit dem Tor haben wir ihn dann also auf den letzten Drücker den Zahn gezogen und dann hat es ja auch nicht mehr lange gedauert, bis der Abpfiff kam. Und wie gesagt, es war erstmal extrem warm sowieso. Und du warst wirklich, ja, ich kann jetzt mal einfach sagen, ich war wirklich ausgepowert, weil ich wusste gar nicht, wie schwer dieser Pokal ist. Und jedes Mal, wenn ich ihn hochgehoben habe, hatte ich in den Oberarmen so Krämpfe drin. Und dann habe ich den lieber abgegeben. Und naja. Da war es dann erledigt.
Ah, das waren zumindest Krämpfe, die sich gelohnt haben bei so einem, ja, bei so einem Titel. Herr Rubisch, wenn wir Sie schon dran haben, es steht ja wieder eine Europameisterschaft vor der Tür. Wir würden ganz gerne Ihren Tipp hören. Was glauben Sie, wer wird Europameister? Und wenn Sie jetzt nicht Deutschland sagen, dann die Anschlussfrage, was trauen Sie die Deutschen zu?
Na gut, aber die Anschlussfrage brauche ich jetzt nicht mehr beantworten. Ich denke mal, die Frage ist eigentlich, ich denke mal, wenn eine deutsche Mannschaft zur Europameisterschaft fährt, werden sie ja immer auf den Titel spielen. Also ich gehe davon aus, sie sind in der Lage dazu. Also da habe ich jetzt überhaupt keine Bedenken. Aber wie gesagt, im Vorfeld musst du halt eben halt diese Form kriegen. Ich hoffe, dass wir wirklich alle gesund und munter sind und dass wir ein bisschen Kraft tanken können, weil das wird auch anstrengend mit der ganzen Fliegerei, mit dem Machen, mit dem Tun. Und deswegen am Ende des Tages hoffe ich eigentlich, dass wir dann im Finale stehen und dann wieder Europameister werden. Also da gehe ich mal davon aus und ich glaube, die Jungs, die da sind ja viele, die ich gut kenne, die haben, glaube ich, kein anderes Ziel. Die werden da nicht hinfahren, um dabei zu sein. Also ich gehe da schon von aus, dass sie versuchen, auf den Titel zu spielen.
Und wer würde dann im Finale in der 89. Minute das Spiel entscheiden?
Ich könnte, gibt es ja einige, könnte auch eine Standardsituation wieder sein, dann könnte auch Süle ein Tor erzielen. Der Thomas Müller wäre natürlich die absolute Krönung, wenn der das machen würde. Aber da hast du einen Gnabry und was weiß ich noch alles. Kann auch Toni Kroos mit Freistoß sein. Also es gibt viele Varianten, viele Möglichkeiten. Und ich denke mal, wenn man allein die paar Namen schon nennt, sind wir eigentlich ganz gut besetzt in der Mannschaft und haben auch die Qualität, um so ein Turnier zu gewinnen.
Als wirklich allerletzte Frage, Herr Rubesch, zum Abschluss. Ich habe es eben gerade schon mal gesagt, wir sind ein Freund von Anekdoten. Eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, dürften gerade Sie persönlich ja gar nicht so überrascht gewesen sein von Ihren Toren im Finale. Denn, das habe ich auch im Vorfeld recherchiert, es gab ja quasi das Okay oder so einen kleinen Hinweis von ganz oben, vom lieben Gott, oder nicht?
Ja, vom Papst. Ich weiß, worauf Sie anspielen. Diese Geschichte ist ja schon um die Welt gegangen. Also wir waren zwischendurch mal im Petersdom und da ist der Papst dann von diesem Hochaltar runtergekommen, durch den Gang gelaufen. Und hat die ganze Zeit immer so mit der Hand nach rechts und links gewunken. Und dann kam er auf uns zu. Wir standen ja so am Anfang des Ganges. Und hat dann so mit zwei Fingern so gewunken und gezeigt. Und da hatten wir jemanden neben uns, der ist leider schon verstorben, der Gerd Krall. Und dann hat der gesagt, ja, nachher, als der Papst dann durch die Reihen durch war und wir hatten den Eindruck, dass er uns auch angeguckt hat. Und da hat der gesagt, pass auf, Langer, sagt er, der Papst hat gesagt, das war aber vor dem Bild, das war nicht vor dem Finale, das war vor dem Griechenland-Spiel. Mhm. Und da hat er gesagt, der Papst hat gesagt, du machst im nächsten Spiel zwei Tore. Weil ich hatte ja noch kein Tor in der Nationalmannschaft geschossen. Und dann habe ich nach dem Griechenland-Spiel gesagt, du, der Papst hat gelogen. So, dann war das. Und dann war das Endspiel vorbei. Dann kam dieser Gerd Krall, der damals auch hier beim HSV war, kam von da oben runtergestürmt und hat immer gerufen, Langer, der hat nicht gelogen, der hat das Finale gemeint. Das war natürlich dann klar, da haben alle gegrinst und alle gelacht. Wir haben es aber so empfunden damals und nein, das sind halt so Geschichten, die das Leben dann einfach schreibt. Ob der uns oder mich jetzt wirklich so auch gesehen hat, weiß ich nicht. Ich hatte dann das Glück, dass ich Jahre später eine Audienz bei ihm hatte und das war eigentlich ganz gut. Und somit hat sich dann der Kreis geschlossen. Und dann haben wir himmlische Hilfe gehabt, aber eins weiß ich auch. Ich meine, ich kann ja ruhig beten und machen und tun, aber die Arbeit macht er nicht, die muss ich schon selber machen. Das habe ich ja getan.
Einmal mit dem Fuß, einmal per Kopf. Horst Rubesch mit seinen ersten beiden Länderspieltreffern, das muss man sich ja auch immer wieder auf der Zunge zergehen lassen. Damals Deutschland zum Europameister gemacht, 1980. Herr Rubesch, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir erinnern uns sehr, sehr gerne an dieses Turnier, an Ihre beiden Tore. Und ich denke, Sie auch. Ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
Ja, vielen Dank auch und viel Spaß.
Also sollte Niklas Süle das Siegtor erzielen im Finale, dann wird Süle ganz sicher keine Probleme haben, den Pokal zu stemmen. Wobei Horst Rubesch, der Lange, der war doch auch kräftig. Wie kriegt der Krämpfe?
Ja, ich glaube aber, dass Niklas Süle nochmal ein anderes Regal ist.
Meinst du nochmal mehr Bizeps?
Ja.
Mehr Brust, ja.
Niklas Süle würde sich, wenn er da auch als Letzter auf die PK noch muss nach dem Spiel, der stellt sich den Kasten Spezi unter den Tisch.
Also weil er auch Thomas Müller mal so in den Raum geworfen hat als Siegtorschütze, bei dem würde ich laut Körperstatur sagen, ja, da musst du mit anpacken beim Pokal, aber der hat schon so viele in seiner Karriere in den Himmel gereckt, der macht das sogar mit einer Hand.
Was ja ein bisschen kurios ist, Horst Rubesch hat eben gerade sich nicht ganz in die Karten schauen lassen wollen, was so die Party hinterher im Hotel anging. Ich wollte ihn da jetzt auch nicht drauf festnageln oder ich wollte auch vor allem nicht, dass sein ehemaliger HSV-Teamkollege und ja, den Flankengott der 80er, dass er den so ein bisschen bloßstellt. Manni Kals, der hat dann, der wurde später im Hotel gesichtet, wie er seinen geschwollenen Knöchel kühlte. Allerdings war das kein Resultat dieser umkämpften Finalpartie gegen Belgien, sondern die Folge eines Sprungs über die Hotelmauer. Er ist nämlich dann in der Nacht noch, in der Partynacht, über die Hotelmauer gesprungen mit 6 Mitspielern. Die wollten nämlich noch einen kleinen nächtlichen Streifzug durch die Straßen von Rom machen.
Ja,
und so saß er also am nächsten Morgen in der Hotellobby, im Hotelflur, am Pool, saß er dann mit einem geschwollenen Knöchel und kühlte in sich. Ja, ich glaube, wir haben ja jetzt heute gelernt, sowohl von Horst Rubesch als auch durch die Recherchen, dass Jupp Derweil gerne mal die längere Leine ausgelegt hat. Ich glaube, man konnte das dann schon verkraften, ehrlich gesagt. Ja, das war die EM 1980 mit dem strahlenden, nicht immer spektakulär spielenden, aber abgezockt auftretenden Sieger Bundesrepublik Deutschland. Klaus Allofs mit seinen 3 Toren, ich habe es gesagt, diese 3 Tore hat er im Spiel gegen die Niederlande erzielt. Torschützenkönig auf Platz 2, klar, Horst Rubesch. Hans, du hast ihn ja gefragt, ob er da sauer ist, aber bescheiden wie Horst Rubesch ist, was ich auch übrigens total geil finde, dass Horst Rubesch immer so nahbar und so bescheiden ist, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass er so spät erst Profi wurde, so spät in die Nationalmannschaft kam und auch sicher nie was aus groß, ich werde jetzt hier Vereinstrainer.
Ich weiß nicht, wie es euch während des Interviews ging, aber ich hatte so das Gefühl, man hat es im Hintergrund immer so ein bisschen knatschen hören, dass er gerade im Schaukelstuhl gesessen hat.
Meinst du?
Ja.
Das klang für mich eher...
Das wäre auch völlig okay gewesen.
Ja, eben. Also
ja, in Martin Theilers Ohrensessel, meinst du?
Ja, also. Ja, vielleicht saß er da eben und hat schon mal den
ja, stimmt. Ja, ich dachte, ja, für mich klang das eher so, als wenn er irgendwelche Aufstellungen hin und her geschoben hat. Denn Horst Rubesch ist ja auch wirklich erfolgreicher Nachwuchstrainer gewesen in den vergangenen Jahrzehnten, muss man ja schon fast sagen. Hat ja mehrere Nachwuchsmannschaften des DFB zu Titeln verholfen. Es war übrigens... Apropos Titel, die 3. Europameisterschaft in Folge mit einem Torschützenkönig aus der Bundesrepublik. 1972 war es Gerd Müller, 1976 Dieter Müller und 1980 war es eben Klaus Allofs. Im Team des Turniers, das gibt es ja immer nach so einem Turnier, das wählen dann Journalisten oder die UEFA, in dem Fall war es halt nur die UEFA und die hat 6 deutsche Spieler in dieses Dream Team, sage ich jetzt mal. In das
neben Pinocchio, oder?
Neben Pinocchio, das Maskottchen mit der langen Nase.
Ja.
Und das nur noch der Vollständigkeit halber. Karl-Heinz Rummenigge hat in dem Jahr auch wegen der EM den Ballon d'Or gewonnen. Was man auch immer gerne mal vergisst, ist, Karl-Heinz Rummenigge eben nicht nur der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern ist, der auch mal Fußball gespielt hat.
Der kam noch damals von 60 rübergelaufen.
Ja, das hat uns Uli Köhler alles erzählt, genau. Sondern eben auch ein unglaublich geiler Angreifer war. Und der hat eben den Ballon d'Or gewonnen. 2. der 20-jährige Bernd Schuster.
Irre. Mario, also, wir waren beide ziemlich blank im Intro, sag ich mal. Was ist bei dir hängen geblieben?
Jetzt wissen wir mehr. Ich habe vorher noch ein bisschen darüber nachgedacht, dass das bei Deutschland häufig so war, zumindest in den Turnieren, an die ich mich jetzt noch gut erinnern kann, dass Deutschland im 2. Gruppenspiel oft Probleme hatte oder das zumindest mal nicht gewonnen hat, manchmal sogar verloren hat. Wenn das damals so gewesen wäre, dann hätten sie eigentlich schon fast die Koffer packen können, nachdem klar war, eigentlich wer Erster wird, spielt im Finale, aber es gibt kein Viertelfinale, kein Halbfinale, da ist einfach Ende. Und wenn sie die Regeln nicht geändert hätten bei der FIFA oder bei der UEFA, dann wäre das aber in den vergangenen Jahren auch mal ganz schnell ganz anders ausgegangen für Deutschland. Also das ist jetzt nicht unbedingt das, was hängen geblieben ist, aber darüber habe ich zumindest in den letzten Minuten nachgedacht. Und ansonsten, dass Pinocchio das Maskottchen war, das ist mir hängen geblieben, das werde ich nie wieder vergessen.
Na toll.
Und dass Horst Rubesch ein wunderbarer Telefongast war.
Das ja,
werde
das
ich
stimmt.
Auch ja, muss ich auch sagen. Also ich habe es jetzt schon direkt ins Archiv gepackt, dieses Interview.
Ja.
So in unseren Goldschrank oder in die Schatztruhe. Ganz, ganz toll, vor allem, weil er auch so spontan zugesagt hat.
Also ich muss zugeben, dass ich diesen Modus nicht mehr auf dem Schirm hatte und ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich diesen Modus damals besser fand als heute. Denn was natürlich immer das Resultat daraus sein kann, ist eben, dass du immer mit angezogener Handbremse spielst. Weil eben das eine Gegentor, weil du musst ja auch überlegen, Deutschland hat die ersten beiden Gruppenspiele, ja, gewonnen, aber beide nur mit einem Torunterschied. 1-0 und 3-2. Und das dritte war 0-0, weil sie schon durch waren, hätte auch eine Niederlage gereicht. Ja, kann man so sehen oder so sehen. Also ich bin mir im Laufe der Recherche, war ich glaube ich irgendwie gefühlt alle zwei Stunden wieder anderer Meinung. Gut, im Endeffekt für Deutschland war es dann, war es okay, war es gut. Für Deutschland war es auch, muss man sagen, auch echt gut, dass Belgien sich durchgesetzt hat. Denn wer weiß, wie sie gegen die Italiener, die zwar dezimiert waren, aber immer noch drei, vier ganz gute Kicker in ihren Reihen hatten. Oder eben gegen die Engländer, die mit Kevin Keegan, den Weltfußballer, den amtierenden in ihren Reihen hatten. Übrigens ja auch noch, genau wie unser Gast Horst Rubesch, eine HSV-Legende. Ja, und Spanien war auch noch da, also...
Dass sie am Ende den Man of the Match vergessen.
Das wusste ich übrigens auch nicht.
Das ist gut, echt eine geile Geschichte. Da kannst du dir auch echt vorstellen, wenn heute irgendwo Mannschaften am Ende eines langen Turniers die große Party feiern und du bist dann dummerweise derjenige, der noch auf die PK muss oder zur Dopingprobe, dann hätte ich vielleicht auch ein bisschen Bammel, dass mir da jemand gleich mit dem Bus wegfährt. Und mein kleiner Lerneffekt heute auch, wir fragen ja hier bei Nachholspiel immer, was ist so die Anekdote der Partynacht? Und ganz oft kriegen wir ja gar nicht die Antwort, die wir uns wünschen. Liegt vielleicht auch daran, so ein bisschen in der Natur der Sache, wenn du dir, sagen wir mal, so den Jubelsekt reinknallst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass dann am nächsten Tag nicht mehr so viel im Kopf ist, wirklich? Ist ja irgendwo auch klar.
Wer weiß, Horst Rubesch, vielleicht hat er irgendwann nochmal Zeit für uns, für dann eine Legendenfolge, denn auch das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Ja, er war spät berufen, aber ich würde sagen, er hat nichts anbrennen lassen danach, denn er ist als Vizemeister mit dem HSV eben in diese EM gegangen, hat dann zwei Jahre später nochmal die Meisterschaft mit dem HSV geholt, nachdem er sie 79 schon mal geholt hatte, hat sie nach der EM also noch zweimal dann noch geholt, ist noch Europapokalsieger, der Landesmeister geworden und war eben mit der deutschen Nationalmannschaft 1980 Europameister. Also dafür, dass er so spät dazu kam zum Profifußball, zum ganz großen Geschäft, hat er wirklich das Maximum rausgeholt und wirklich eine goldene Ära beim HSV ja, mitbegründet. Und eben auch war er einer der großen Köpfe dieser, ja, ich nenne sie mal Dazwischenmannschaft. Also ich werde sie nach heute nicht mehr so nennen, weil ich jetzt ja auch wirklich ein paar Geschichten kenne. Allein Bernhard Dietz, der sich auswechseln lässt wegen Lothar Matthäus. Das sind alles so tolle Geschichten. Also ich werde auf jeden Fall, mir ist auf jeden Fall diese 1980er-Mannschaft deutlich näher gekommen als noch vor ein paar Minuten. Und das ist auf jeden Fall ja auch das, was einem so eine Folge bringen kann.
Ja, wir werden jetzt in den nächsten Wochen sehr viel über besondere Mannschaften lernen hier.
Jetzt, was mir gerade noch einfällt am Schluss, die EM, die muss ja wahnsinnig kurz gewesen sein, oder? Also, ich meine, das waren zwei Gruppen und dann gab es ein Finale, vielleicht gab es noch ein Spiel um Platz drei und das war's. Aber wenn man denkt, okay, damals waren 8 Mannschaften, das ist schon wahnsinnig wenig, jetzt sind es dafür wahnsinnig viele, jetzt geht die EM wahrscheinlich so lang wie eine WM normalerweise. Aber
vom 11. Juni bis zum 22. Juni.
Ja, schau mal an, keine 2 Wochen ging die EM.
Das ist schon relativ, da dauern viele Tennisturniere länger. Also das ist schon verrückt.
Zu Recht.
Ja, aber im Endeffekt ganz egal, ob jetzt Woche oder 4 Wochen, solange für Deutschland damals dann der Pokal und damit auch der zweite Europameisterschaftstriumph nach 1972 dabei raussprang, ist einem ja jedes Mittel recht. Von daher, wenn ihr zu Hause noch irgendetwas hinzufügen wollt, sage ich jetzt mal, immer her damit mit eurem Feedback, nachholspiel@gmail.com.
Ja, vielleicht auch so grundsätzlich
ganz einfach bei Instagram oder
so,
Twitter.
So EM-Fragen oder vielleicht auch EM-Erlebnisse, die jeder, wir haben ja Hörer, Hörerinnen unterschiedlichen Alters, vielleicht hat ja jemand die EM 80 ganz bewusst erlebt oder hat besondere Erinnerungen an 96 oder an 2000 oder was auch immer.
Also ich bin sehr gespannt, was uns alle noch in den kommenden Wochen bevorsteht und was uns da noch so erwartet. Einige Folgen haben wir schon geplant und freut euch schon mal auf wirklich illustre Gäste, ähnlich toll wie heute mit Horst Rubesch. Nächste Woche dann Folge 92. Es wird wieder europäisch, es wird wieder spannend und historisch. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Olli, danke dir für die Vorbereitung.
Ja, Olli, vielen Dank.
Gerne, gerne. Danke an Horst Rubesch.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.